NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. September 1893. Der Geburtstag des Architekten Hans Scharoun.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier melden wir uns von der Empore, so muss ich wohl sagen, denn wir sind ungefähr 20 Meter über der Sohle der Neuen Philharmonie. Wir melden uns also aus der Berliner Philharmonie am Kemperplatz.
Berlin 1963. Feierliche Eröffnung des Neubaus der Philharmonie, übertragen vom Sender RIAS. Es ist das Berlin Willy Brandts, eine Stadt im Wiederaufbau unter schwierigen Bedingungen. Jahrelang hat die Stadt um eine Philharmonie und deren Finanzierung gerungen.
Und es ist zweifellos ein großer Tag, wenn heute diese Philharmonie eröffnet wird. 2200 Sitzplätze sind hier angeordnet in der Form eines Weinberges, möchte ich einmal sagen. Über 1500 Arbeiter waren beschäftigt. Und wenn ich Ihnen noch sage, dass das Haus 22 Meter hoch ist, also etwa wie ein vierstöckiges Wohnhaus und 60 Meter weit, dann bekommen Sie einen Begriff von den Ausmaßen. Aber wenn ich gerade von Weinberg spreche, dann habe ich den Schöpfer dieses Hauses, dann habe ich Professor Scharoun zitiert.
Hans Scharoun ist der Architekt dieses Weinbergs für die Musik. Und diese Berliner Philharmonie ist sein wichtigstes Werk, das erste, mit dem er uneingeschränkt Anerkennung findet. Dabei hat Scharoun, der am 20. September 1893 in Bremen geboren wird, heute vor 125 Jahren, bei der Eröffnung schon seinen 70. Geburtstag hinter sich. Die Philharmonie verändert die Architektur von Konzertsälen grundsätzlich und beeinflusst bis heute Architekten in aller Welt. Auch wegen ihrer brillanten Akustik.
Ja, die Philharmonie besitzt laut Experten einer der besten Akustiken bis heute. Die Hamburger Elbphilharmonie ist ja ganz offensichtlich inspiriert von der Philharmonie.
Sagt der Architekturhistoriker Carsten Krohn, der ein Buch über Hans Scharoun und sein Werk geschrieben hat. Wann immer Hans Scharoun plant, macht er sich die Mühe, die Bauaufgabe noch einmal ganz neu zu durchdenken.
Er ist einen eigenen Weg gegangen. Während in den 1920er Jahren viele Architekten sich zusammengeschlossen haben, um eine einheitliche Architektursprache zu finden, die dann später zum Beispiel als der International Style angesehen wurde, war Scharoun eher interessiert, eigene Lösungen zu finden.
Der Weg beginnt mehr in der Praxis als im Studium. 1915 verlässt Hans Scharoun nach 2 Jahren die Technische Hochschule in Berlin-Charlottenburg und meldet sich freiwillig.
Scharoun hat die Jahre des Ersten Weltkriegs produktiv für seine Architektenkarriere nutzen können. Denn er war in Ostpreußen und hat seinen Dienst im Wiederaufbau der zerstörten Gebiete dort geleistet.
Er baut Ersatz für zerstörte Kirchen und einige Wohnhäuser. Und er positioniert sich unter den progressiven Architekten seiner Zeit. Zum Beispiel mit einer Alternative zum zeitgenössischen, eher grauen Siedlungsbau. Scharoun entwirft bunt. Ein Band aus kleinen Mehrfamilienhäusern im ehemaligen Insterburg bei Königsberg lässt er innen und außen in den Grundfarben Rot, Gelb und Blau streichen. Es ist die praktische Umsetzung eines Manifests, das Scharoun mit anderen in der Zeitschrift Bauwelt veröffentlicht.
Als er dann 1918 wieder nach Berlin kam, noch immer ohne abgeschlossenes Studium, hatte er schon ganze Gebäude dort realisieren können.
Und wird schließlich Professor an der Breslauer Kunstakademie, ohne sein Studium je abgeschlossen zu haben. Breslau wird auch dank Scharoun zu einem Ort neuen Denkens über Architektur. Der technisch orientierten Moderne, wie sie an den meisten Hochschulen damals gelehrt wird, stellt Scharoun etwas entgegen, das er organische Architektur nennt. Der Unterschied liegt für Scharoun darin, dass Gebäude nicht ausdrücken, wie sie gebaut sind, welche Teile zum Beispiel das Dach tragen, sondern wie sie genutzt werden. Er hat das selbst erläutert in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag.
Das organische Bauen löst seine Aufgaben wesentlich. Nun, was heißt das, wenn Sie als Gegensatz zum organischen Bauen das geometrische Bauen sehen, So könnte man sagen, das geometrische Bauen hat uns die körperliche Welt heraufgeführt. Es ist dann so, dass in organischem Bauen Nutzbares sichtbar gemacht werden soll, das Wesentliche, Technische aber unsichtbar bleibt.
Sichtbar wird das bereits an Scharuns Entwurf für die berühmte Weißenhof-Siedlung in Stuttgart, sein erster, der auch international wahrgenommen wird. In Stuttgart zeigen 1927 die führenden Architekten der Zeit Konzepte für das neue Wohnen. Neben Hans Scharoun noch Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Bruno Taut und Marz Tarm.
Zum Beispiel das Haus in der Weißenhof-Siedlung von Scharoun weicht von allen anderen kubischen, rechtwinkligen Bauten ab. Da gibt es Kurven, da gibt es gebogene Glasscheiben. Das ist auch damals als ein Sonderweg aufgefasst worden. Aber man hat zu der Zeit eben nach dem Modell gesucht, nach dem in Zukunft gebaut werden sollte. Insofern waren dann eher Gropius, Mies und Le Corbusier die Beispiele.
Hans Scharouns Architektur nämlich eignet sich nicht als universale Vorlage, als überall realisierbare Blaupause. Während seine Kollegen nach der einen richtigen Form suchen, denkt Scharoun stets jeden Entwurf bis ins Detail neu.
Scharoun wollte sicherlich ein Abbild der Gesellschaft mit seinen Bauten schaffen. Und so positiv er die Unterschiedlichkeit der Menschen, den Pluralismus sah, wollte er auch in der Architektur dem gerecht werden. Bei den Einfamilienhäusern könnte man das auch so formulieren, dass er Bauwerke wie maßgeschneiderte Kleidung konzipierte. Und insofern ist dann jedes Kleidungsstück für jeden unterschiedlichen Menschen anders.
Diese individuelle organische Gestaltung zeigt sich ganz deutlich an Hans Scharouns bekanntestem Einfamilienhaus, dem Haus Schminke im sächsischen Löbau aus dem Jahr 1933. Es versammelt eine Vielzahl architektonischer Details: Balkone, Glasfronten, Gebäudeteile, die auf Stützen stehen, diagonale Treppen, abgerundete Ecken, breit gelagerte Fensterbänder.
Das Gebäude wirkt von jeder Seite unterschiedlich. Also wenn man jetzt Fotos aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen sieht, dann würde man nicht denken, dass es ein und dasselbe Gebäude ist. Und das Erlebnis hat man auch beim Durchschreiten der Architektur.
Einfamilienhäuser sind bis dahin, abgesehen von einigen größeren Wohnhäusern in Stuttgart, Breslau und Berlin, Scharouns einzige Aufträge. Sie sollten es für die kommenden Jahre bleiben, denn im Nationalsozialismus zieht sich Hans Scharoun aus dem öffentlichen Bauen zurück.
Ab 1933 ist meine Tätigkeit praktisch unterbrochen worden. Ich habe in den Jahren des Dritten Reichs lediglich einige Einfamilienhäuser für Freunde bauen können.
In der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat er fast täglich Aquarelle angefertigt von utopischen Projekten. Das sind ganz kühne Konstruktionen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Das war die innere Emigration. Auf der anderen Seite hat er auch schon darüber nachgedacht, wenn der Krieg, die totale Zerstörung zu Ende ist, dass man dann den Wiederaufbau in einer radikalen Weise denken sollte.
Es kommt nicht dazu, obwohl sich für Hans Scharoun nach dem Ende des Krieges doch allmählich so etwas wie Erfolg einstellt. 1945 und 1946 ist er in Berlin Leiter der Abteilung Bauwesen, dann Professor für Städtebau an der Technischen Universität und 1955 sogar Präsident der Akademie der Künste. Seine Architektur aber setzt sich nicht durch, obwohl er einige Wettbewerbe gewinnt. Das war auch Thema in einem Interview zum 70. Geburtstag.
Man hat Ihnen, verehrter Herr Professor Scharoun, anlässlich Ihres 70. Geburtstages im September eine Reihe rühmender Artikel gewidmet. Man hat aber auch darauf hinweisen müssen, dass Ihre Entwürfe beispielsweise für das Nationaltheater in Mannheim und das Stadttheater in Kassel zwar mit dem ersten Preis ausgezeichnet, aber niemals wirklich gebaut worden sind. Warum eigentlich nicht?
Es fehlt die Lust, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Es fehlen vielleicht Mut und echter Unternehmergeist.
Gelegentlich gibt es sie schon, zum Beispiel in Westfalen, in Lünen und Marl, wo Scharoun Schulen entwickelt, die den Bautyp ganz neu erfinden. Klassenhäuser gruppieren sich wie in einem Dorf um zentrale Plätze und Straßen. Die Scharoun-Schule in Marl ist bis heute ein Vorbild für demokratisches Bauen. Denkmalpfleger Michael Huyer.
Wir haben verschiedene Niveaus. Wir haben die Vermeidung des rechten Winkels an vielen, vielen Stellen. Das heißt, es gibt so eine Raumbewegung. Man hat ständig neue Blicksituationen, man hat Durchblicksituationen. Die Belichtung spielt eine große Rolle. Es sollte eine Atmosphäre sein, in der die Kinder gerne lernen, in der die Kinder eben zu selbstbewussten Demokraten letztlich herangezogen werden und sich einbringen können als Teil der Gesellschaft.
Erst in den 60er Jahren bekommt Hans Scharoun neben Anerkennung auch Aufträge für große öffentliche Gebäude, mit denen die junge Republik sich demokratisch und weltoffen zeigen will. In Berlin plant er die Staatsbibliothek direkt neben der Philharmonie und die Architekturfakultät der Technischen Universität. Er plant die Deutsche Botschaft in Brasilien, das Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven und das Theater in Wolfsburg, das erst nach seinem Tod 1972 eröffnet wird. Sein Meisterstück aber ist die Berliner Philharmonie, ein Bau, der bis heute als Konzertsaal wunderbar funktioniert und der zeigt, welche Qualitäten die Architektur Hans Scharouns hat.
Die Philharmonie ist räumlich so komplex, dass es sogar für Architekten sehr schwer ist, diese Räume zu begreifen, weil die Philharmonie um die Bühne herumgebaut ist.
Das Orchester mit seinem Dirigenten wird räumlich und optisch zum Mittelpunkt, denn es befindet sich zwar nicht in der mathematischen Mitte des Raumes, wohl aber ist es von allen Seiten von den Reihen der Zuhörer umringt.
Das Orchester sitzt also nun nicht mehr am Ende eines rechteckigen Raums, sondern mitten in den Zuhörern. Und die trennen sich nicht mehr in wichtig und unwichtig. Es gibt keine Logen und keine Ränge, nicht einmal eine richtige erste Reihe.
Man könnte sagen, der Raum der Philharmonie ist ein Abbild von einem Demokratieverständnis. Denn man kann von jedem Platz in der Philharmonie zu jedem anderen Platz gehen. Alle Plätze sind miteinander verbunden. Und das ist ein großer Unterschied zu den Konzertsälen in England oder in Österreich vorher, die auch in gewisser Weise ein Abbild der Gesellschaft dargestellt haben.
Das Musizieren und das gemeinsame Erleben der Musik finden also an einem Ort statt, der in seiner baulichen Konzeption nicht vom formal-ästhetischen ausgeht, sondern vom Vorgang. Mensch, Raum, Musik. Sie treten hier vielleicht auf neue Art in Beziehung.
Eine repräsentative Fassade hat die Philharmonie nicht. Stattdessen ist nur schwer, einen Überblick zu gewinnen. So vielfältig ist die von goldenen Metallplatten überzogene Außenhaut. Der Architekturhistoriker Carsten Krohn.
Scharoun hat auch selbst gesagt, ich kann gar nicht sagen, ob das Gebäude schön ist oder hässlich. Die äußere Form ist eben entstanden.
Dass es in Scharouns Architektur nicht um einen wiedererkennbaren Personalstil geht, sondern um je neue Lösungen, hat seiner Karriere eher geschadet.
Es hat sehr viele Jahrzehnte gedauert, bevor er beauftragt wurde mit solchen wichtigen öffentlichen Bauten, bevor man auch ihm Vertrauen geschenkt hat. Den Großteil seiner Laufbahn hat er eine Außenseiterrolle eingenommen.
Das demokratische Prinzip, das Scharouns Architektur zugrunde liegt, lässt sich nirgends besser verstehen als bei einem Konzert in der Berliner Philharmonie, wo die Menschen zu einer Gemeinschaft werden, wenn sie sich um die Musik versammeln.
Der Ton steigt aus der Mitte und Tiefe des Raumes nach allen Seiten auf und senkt sich vielfältig auf die Zuhörer.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an Hans Scharoun, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.